sitzen hier in Rastatt. Es ist für mich ja so ein ganz klein bisschen Heimat geworden. Immer wenn ich wieder hier bin, ist wieder so ein halbes Jahr vorbei. Jetzt ist es, glaube ich, schon länger her. Ja, der Text, das ist, ich sehe das Bild, wie gesagt, zum ersten Mal. Das ist die Situation, als Jesus mit den zwei Emmaus-Jüngern am Tisch saß und als er sich dann offenbart hat. Also hier ist unmittelbar, bevor der Herr sich offenbart, wo er dann nicht mehr da ist, ist das die Situation. Die zwei und die Frau, die sich da so rüberbeugt, nicht wahr, das bist du oder das bin ich. Ich lese mal den Text. Da heißt es im Lukas 24, und siehe, zwei von ihnen, die gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so miteinander redeten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas, der antwortete und sprach, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach, was denn? Und sie sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten von Gott und allem Volk. Wie ihm unsere hohen Priester und Obersten zur Todesstrafe überantwortet haben und gekreuzigt hatten. Wir aber, wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über dem allem ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh morgens beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, dass er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es tatsächlich so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ach ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste denn nicht Christus dies alles erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Und er fing an bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm ausgesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hineingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe doch bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, da nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und all die bei ihnen waren. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Sag mal, ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Nicht wahr? Zwei Menschen sind da, für die ist ein Stück Himmel auf Erden im eigentlichen Sinne des Wortes geschehen. Da ist ihnen zuvor alles, aber auch wirklich alles zusammengebrochen, der Glaube, die Zukunft, alles. Und mitten in diese Ohnmacht hinein kommt einer daher und gibt ihnen eine ganz neue Lebensperspektive. Und hier macht Jesus das wahr, was er vor seinem Sterben gesagt hat und was wahrscheinlich keiner der Menschen, zu denen Jesus das gesagt hat, wirklich verstanden hat, was das eigentlich im Sinne des Wortes beinhaltet. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben schlechthin. Also hier macht Jesus dieses wahr, auf diesem Weg zwischen Jerusalem und Emmaus. Diese Worte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ist ja wie ein Goldklumpen. Das ist so gewaltig, dass du das gar nicht fassen kannst. Versuche nur mal, diese Worte einem Menschen weiterzusagen, der jetzt keine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Und du merkst, wie du da rumstotterst, das schaffst du gar nicht, ihm das zu erklären. Für ihn ist es einfach zu gewaltig, er wird sozusagen wie vor einer Mauer stehen und wird drei Worte hören, die ihm aber nicht weiterhelfen. So einen Goldklumpen, dem musst du einem Menschen in kleine Alltagsmünze umsetzen, damit er von unten her anfangen kann, dieses Gewaltige ganz klein auf seiner menschlichen Ebene vorzustellen, und dann wächst das mit der Zeit in dieses Gewaltige hinein. Und diese Emmaus-Geschichte, nicht wahr, die ist so ein Beispiel, wo Jesus zeigt, wie er Weg, Wahrheit und Leben werden wird. Aber die Situation ist ja die, nach dem Karfreitag, da sind alle seine Treuen ja in diesem Riesendilemma gewesen. Wie soll es jetzt weitergehen mit Jesus und dem Weg und der Wahrheit und dem Leben? Wie soll das jetzt werden? Natürlich sagen dann jetzt manche oder wahrscheinlich die meisten haben gesagt, naja, jetzt leben wir eben von den Erinnerungen. Aber das kann es ja nicht sein. Wie soll man sich denn das vorstellen? In den Erinnerungen, Jesus der Weg, Jesus die Wahrheit und in den Erinnerungen Jesus das Leben, wenn er ja selber gar nicht mehr am Leben ist. Also in dieser Verzweiflung haben sie sich zusammengefunden und sie haben wirklich keinen Ausweg mehr gesehen. Und da ist diese Krisensituation, diese Krisensitzung gewesen in Jerusalem mit hinter verschlossenen Türen. Da sind sie zusammen gewesen, ständig in der beratenden Situation, wie geht's jetzt weiter. Wahrscheinlich ging das bis in die Nacht zum Samstagabend. Immer mit dem gleichen Thema, wie soll es jetzt weitergehen mit uns ohne Jesus. Und am Sonntag, noch vor Morgengrauen, sind dann zwei Frauen zum Grab gegangen. Die haben dann ihre Öle und Salben und Tücher haben sie da mitgenommen. Sie haben also gedacht, wenigstens eines können wir noch tun. Wir können dem Herrn Jesus, wir können ihn salben und können ihn zurüsten, dass er jetzt in diesem Grab seine Ruhe findet. Dann sind sie also davor gestanden und plötzlich ist der Stein weg und plötzlich steht da eine fremde Person und sagt, dass Jesus lebt. Und diese beiden Frauen, völlig irritiert, gehen umher und sagen jetzt allen Leuten, dass da jemand gewesen ist, der hat gesagt, Jesus lebt. Wir haben einen Engel gesehen und tatsächlich, Jesus war nicht mehr da. Dann haben sie das auch Petrus und Johannes gesagt und Petrus und Johannes, die sind sofort losgerannt und fanden es tatsächlich so, haben ihrerseits wieder ihre Erlebnisse gehabt, wo sie merkten, dass Jesus lebt. Und so ist das rumgegangen, nicht wahr? Aber keiner hat eigentlich geglaubt. Und dann, ist dieser Durcheinander in dieser Krisensituation ja erst recht da gewesen. Man hat dann sicher den Frauen mildernde Umstände gegeben. Man hat dann irgendwie gesagt, ist einfach zu viel, als was sie ertragen können. Da flippen eben schon manchmal aus. So, das ist der Hintergrund. Der Hintergrund der Emmaus-Geschichte. Der Hintergrund dieser Geschichte. Und da hinein kommt jetzt Jesus zu den beiden. Die haben erst gedacht, also wir gehen jetzt weg von von da, nicht wahr? Und die haben dann auch ihnen gesagt, also seid vorsichtig, Jesus hat ja noch gesagt, ihr sollt in Jerusalem auf ihn warten und so. Und die haben gesagt, naja, wozu sollen wir denn noch warten und so? Sollen wir denn auch rumgehen und mit solchen Geschichten, an solche Geschichten glauben? Also das war die Situation. Und die beiden sind dann losgezogen, wollten also mal an die frische Luft, mal Abstand haben von allem. Und das Thema für die beiden war eben, jetzt müssen wir eben selber zusehen, wie eben es mit unserem Leben weitergeht, so wie das jeder muss, der jetzt in dieser Krisensituation anwesend ist. Und unterwegs, als sie unterwegs waren, ist dann dieses Wunder geschehen. Jesus kommt auf sie zu, macht das wahr, was er ihnen versprochen hat. Ich bin der Weg, ich werde das euch zeigen. Ich bin die Wahrheit, ich werde das euch zeigen. Und ich bin das Leben, ihr werdet das erfahren. So, tatsächlich sagt dann der Kleophas, der sagt dann, hör mal, da hinten, da ist einer. Da ist einer, der folgt uns. Ich glaube, der horcht uns ja aus. Und der Kleophas, also der Junge sagt das, und da denke ich, und der Kleophas, der guckt da und sagt, ja, tatsächlich, also der interessiert sich für uns. Und dann bleiben die beiden stehen, die war so wie man bei einer Beerdigung stehen bleibt, wenn man gerade eben noch über den Verstorbenen gesprochen hat. Und dann kommt der auf ihn zu, auf die beiden zu und sagt, ich habe da was mitbekommen. Das ist schon ein schweres Kaliber, was ihr da miteinander verhandelt. Und der Kleophas sagt, ja, verhandeln ist gut. Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was hier geschehen ist. Und er fragt dann, Jesus fragt sie dann, ja, was denn? Und dann sagen sie ihm, erzählen sie ihm, den, auf den wir gehofft haben, der hat ein Sterben vor sich gehabt, das so schrecklich war und das über Stunden sich hinwegzog, bis er endlich diese Welt hat verlassen können. Und das hat uns so zutiefst erschüttert, denn wir hofften auf ihn, er würde Israel erlösen, er würde endlich das Heil schaffen, auf das wir ja schon seit Jahrhunderten warten. Und dann schreien die beiden ihre ganze Verzweiflung auf ihre Weise hinaus, nicht wahr? Das ist die Situation. Und dann ist es ja wie Balsam. Wenn dann ein Mensch da ist, verstehst du, der bereit ist, in solche Situationen sich hineinzuhören. Das ist ganz wichtig, das steht jetzt so nicht in der Bibel, aber das ist ganz gewiss so gewesen, dass Jesus, der sich ja, wir müssen uns das mal vorstellen, der sich einen ganzen Nachmittag Zeit nimmt, der hat sich erst ganz tief hineinhören müssen und hineinhören wollen. Er wusste alles, aber er hat es trotzdem getan. Das ist ja, ich bekomme jeden Tag, bekomme ich Telefone, jeden Tag. Meistens sind es dieselben Leute. Und dann ist es ganz wichtig, dass man einfach zunächst mal, bevor man redet, auch wenn man weiß, was die Antwort ist, dass man einfach mal hört, wirklich hört, betend hört. Vielleicht auch diejenigen, die eine bestimmte Begabung haben, auch auf ein Bild wartet oder auf ein Wort Gottes wartet. Aber dass man also einfach mal in dieser Wartesituation ist und einfach hört. Manchmal auch ringt vor Gott und innerlich sagt, ohne dass der andere das hört, dass ich sage, Herr, was ist da los? Was ist dahinter? Gib mir ein Wort für das, was dahinter ist. Siehst du, und der Begleiter ist so ein Mann. Dieser Fremde ist ja ein fremder Mann, den Sie da sehen. Dieser Fremde ist so ein Mann, der sich, wie gesagt, der sich den ganzen Nachmittag Zeit nimmt. Und diesen Mann nehmen Sie jetzt in Ihre Mitte und gehen jetzt gemeinsam voran, nicht wahr? Und zusehends gewinnt dieser Mann Ihr Vertrauen. Und er ist eine solche Autorität, dass sie ihn nicht einmal fragen, woher kommst du eigentlich? Und wo willst du eigentlich hin? Mit deinen Sandalen und mit deinem Mantel und auf den Gedanken kommen sie gar nicht. Die sind so angetan von diesem Menschen, der ganz offensichtlich ihr allerinnerstes angesprochen hat in dieser Situation, dass sie das gar nicht tun. Sie wissen sich jetzt ganz wunderbar aufgefangen in dieser schrecklichen Situation. Ich will hier ganz ehrlich sagen, ich habe eine ähnliche Situation vor etwa 14 Tagen erlebt. Da ist es mir ganz ähnlich gegangen. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ganz aufrichtig, Herr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, hole mich, jetzt ist es Zeit, hole mich. Der Herr hat mich nicht geholt und er hat mir auch herausgeholfen. Ich will nicht sagen, dass das endgültig ist. Ich will nicht sagen, ich weiß nicht, wie der Herr im Weiteren mit meinem Leben verfährt. Aber das war für mich eine Erfahrung ähnlicher Art, wie wir sie hier vor uns haben. Also, es kommt den beiden vor, als hätten sie jetzt eine ganz neue Vertrauensebene gefunden zu einem fremden Menschen, der ganz offensichtlich sie im Innersten angeredet hat und anreden kann, ohne Vorwürfe, ohne lange Erklärungen. Sie wissen sich hineingenommen auf einen ganz neuen Weg des Vertrauens. Natürlich sind sie äußerlich immer noch auf dem Weg nach Emmaus, äußerlich hat sich überhaupt nichts verändert, die ganze Problematik hinter ihrem Rücken, also in Jerusalem, die bleibt bestehen, aber sie wissen jetzt, sich getragen von einem Menschen, den sie überhaupt nicht kennen. Und da geschieht jetzt das Wunder, Jesus wird für die beiden der Weg. Und da muss ihnen der Begleiter immer und immer wieder sagen, dass Gottes Gedanken eben nicht ihre Gedanken sind und ihre Gedanken eben nicht Gottes Gedanken. Das ist das zuerst, was wir lernen müssen, auch wenn es darum geht, dass wir Jesus erkennen als unseren Weg. Erkennen, meine Gedanken sind nicht Gottes Gedanken und Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Ich wünschte das so sehr, wenn man in so einer Not drin ist, so sehr. Aber dass meine Gedanken auch, also dass Gottes Gedanken auch zu meinen Gedanken werden. Aber das ist nicht so. Ich bin ein Mensch, Gott ist Gott. So, also jetzt gehen Sie also weiter, Schulter an Schulter ist jetzt dieser fremde Mann in Ihrer Mitte. Und immer wieder kommen Ihnen neue Erinnerungen, es kommen Ihnen neue Fragen, neue Erlebnisse, die Sie noch in Erinnerung haben mit Jesus. Sie erkennen ihn ja nicht. Und jetzt erzählen Sie, wie Jesus gelebt hat, wie er da war. Und ich bin überzeugt, da hat Jesus manches über sich selbst erfahren, was er selber gar nicht gewusst hat. Aber er nimmt das in Kauf, nicht wahr? Wie so ein guter Seelsorger, nicht wahr? Der auch mal Dinge aushalten kann, wo andere immer gleich meinen, man muss korrigierend eingreifen und man muss gleich richtigstellen. Das hat sicher Jesus nicht gemacht. Und da hat sicher auch, muss ich ja das manchmal ein bisschen vorstellen, da hat sicher auch der Junge, nicht wahr, so mal den Kleophas so ganz heimlich, als der Fremde nicht gerade hingeguckt hat, angestupst, nicht wahr, und wird gesagt, hör mal, der weiß ja nicht einmal, wer Jesus ist. Und der Kleophas wird ihn gerade, ja, es ist wirklich seltsam. Und trotzdem weist er uns unentwegt auf Jesus hin und auf die entsprechenden Schriftstellen. Und so merken Sie, wie ihnen die Orientierung an Jesus Schritt für Schritt aus der Sackgasse heraushilft. Jesus, der anwesend ist und keiner der beiden, hat nur die geringste Ahnung, dass er tatsächlich anwesend ist. Wenn ich sage, dass er tatsächlich anwesend ist, dann sage ich dir, wenn du dich an Jesus wendest in deiner Notsituation, ist er auch tatsächlich anwesend. Nicht so wie den beiden Emmaus-Jüngern, aber er ist tatsächlich durch seinen Heiligen Geist anwesend. Und so wird Jesus jetzt der Weg, obwohl sie nicht wissen, dass Jesus leibhaftig neben ihnen ist. Und da fragt man sich natürlich, das ist jetzt für mich eine wichtige Frage, warum macht das Jesus überhaupt so? Warum kommt er als fremder Passant auf sie zu? Warum dieses Versteckspiel? Also warum spricht er nicht einfach vom Himmel herab und sagt, hör mal zu, ihr beiden, ich bin doch euer Herr, ich bin im Himmel oben, ich lenke und leite euch. Das macht er alles nicht. Er hat das beim Paulus gemacht, er hat gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also da hat er vom Himmel herab zum Saul gesprochen, der da unten war. Oder er hat auch mit Erscheinungen gehabt, etwa bei Paulus oder bei den Jüngern. Als sie dann in diesem Raum waren, hat sich ja Jesus auch offenbart, ist plötzlich mitten unter ihnen und hat gesagt, siehe, hier bin ich. Zum Thomas hat er noch gesagt, also komm mal her, du ewiger Zweifler, nicht wahr? Und jetzt gucke mal meine Hände an und so, nicht? Das hat er also so gemacht, aber hier hat er das nicht so gemacht. Hier hat er sich einen ganzen Nachmittag Zeit genommen. Du musst dir das mal vorstellen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Unendlichkeiten des Kosmos erschaffen hat, der das alles trägt und hält, alles was ist, der nimmt sich einen ganzen Nachmittag Zeit für diese beiden. Das ist schon ein Wunder. Wenn alle Türen verschlossen sind, dann kommt er daher und sagt, ich bin die Tür. Und wenn alle und wenn alle Wege versperrt sind mit zu Einbahnstraßen werden, dann kommt er daher und sagt, ich bin der Weg. So wie es im Lied heißt, nicht wahr? Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlst dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Also so könnte Jesus ja immer gleich zur Sache kommen, gleich einen Ausweg schaffen in deinem und in meinem Leben. Das könnte er, macht das aber meistens nicht so. Nein, Jesus reserviert sich einen Nachmittag, in diesem Fall ist es ein Nachmittag, manchmal reserviert sich Jesus eine ganze Woche, manchmal ein halbes Jahr, manchmal noch länger. Reserviert er sich um sich unsere Hilflosigkeit anzunehmen und jetzt in unserer Hilflosigkeit Schritt für Schritt für Schritt für Schritt herauszuhelfen. Das ist für Jesus ganz, ganz wichtig, dieser Prozess. Also das heißt, der Herr, der will mit uns diese Prozesse durchleben. Verstehen wir? Also das ist mir ganz wichtig, dass wir das begreifen. Gott will nicht einfach nur das Ergebnis. Wenn du jetzt ein ganz tiefes Problem hast, sagen wir mal Abschied genommen von einem Kind, das gestorben ist, von deinem Ehepartner oder hast eine Krankheit, über die du einfach nicht hinwegkommst, oder hast ein Erlebnis, das dich ganz, ganz fundamental nach unten ziehst. Verstehst du, dann ist es für Jesus nicht einfach nur ist das Ziel oder sagen wir mal der eigentliche Sinn, dass Jesus jetzt in dein Leben hineinwirkt, ist nicht einfach, dass das so schnell wie möglich aufhört, dass du so schnell wie möglich aus dieser Talsohle herauskommst, sondern dass er mit dir dieser Prozess zur Heilung durchleben kann. Das müssen wir begreifen. Also der Prozess, unser Weg zu werden, der Prozess, unsere Wahrheit zu werden, der Prozess, unser Leben zu werden, das ist das, was Jesus will. Mit uns diese Prozesse dahin durchleben. Deswegen leben wir auf dieser Welt und deswegen entwickelt sich alles relativ normal, langsam, Schritt für Schritt zur Heilung hin. Natürlich gibt es, also ich bin der Letzte, der nicht an Heilungen glaubt und weiß, dass es das gibt. Manchmal auch Dinge, wo ich selber Mühe habe, die zu glauben. Also das gibt es, gar keine Frage. Und vielleicht, ich glaube fast heute mehr denn je. Aber das andere ist eben das, was häufiger vorkommt, dass Jesus prozessual mit uns umgehen will und zum Ziel kommen will. Er will uns auf diese Weise nahe sein. Jesus wird einmal in der Ewigkeit jedem von uns ganz, ganz nahe sein. Das ist das Ziel für alle Menschen, die Gott hat, dass er ihnen ganz, ganz nahe sein wird. Aber auf dieser Welt, da will er uns nahe sein in diesen schweren Prozessen. Und er will sie mit uns durchleben. Also noch einmal, da spricht er eben nicht einfach vom Himmel herab, schau mal her, hier bin ich, nicht. Jetzt begegnet er diesen beiden als ebenbürtiger Freund. Und da musst du dir sagen, was ist das für eine Demut, die er hat. Er kommt auf Augenhöhe, reserviert sich einen ganzen Nachmittag und kommt auf Augenhöhe zu diesen beiden. Verstehst du? Auf Augenhöhe, Bruder, wir gehen jetzt gemeinsam mit dir den Weg. Wir bringen uns gemeinsam zum Ziel. Das wird es in der ganzen Ewigkeit so wie hier auf der Erde in deinem und in meinem Leben nie mehr geben. Da wird Herrlichkeit über Herrlichkeit sein. Aber hier ist es so. Und da hatten die beiden, nicht wahr? Ich habe jetzt mal stark von Jesus her gedacht, aber die beiden, nicht wahr, die haben immer noch gehofft, ihr Begleiter würde ihnen helfen, ohne Jesus jetzt weiter zu leben zu können. In Wirklichkeit hat er sie immer tiefer in seine Liebe hineingeführt und hineingezogen. Da glaubt man alles, da hofft man alles, da duldet man alles. Und natürlich hätte also Jesus seine Macht beweisen können, aber Jesus ist der Hirte. Er ist dein Hirte, mein Hirte und der Hirte, der weidet seine Schafe. Da will man nahe sein. Der Hirte will seinen Schafen nahe sein. Andernfalls würde ihm das Schönste fehlen, nämlich seine, also dir und mir, und das Schönste fehlen, seine Gegenwart. So, das ist Jesus der Weg. Er teilt mit dir seine Gegenwart. Und wie geht es jetzt weiter? Wie ist jetzt Jesus die Wahrheit geworden? Die beiden denken ja immer noch, also wer so elend an diesem Querbalken hängt, so elend, so unvorstellbare Schmerzen, der kann nicht Israels Erlöser sein. Der baut sein Reich doch nicht mehr in dieser Welt. Er hat aber gesagt, dass sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt auch. Und da muss jetzt Jesus sie überführen. Also er muss jetzt zur Wahrheit werden. Und der Begleiter, der geht jetzt in gleicher Weise vor, wie die beiden mit ihm verfahren sind, vorgegangen sind. Die beiden haben ihre ganze Ohnmacht vor ihm ausgeschüttet. Unzensiert, einfach wie sie aus ihrem Innersten heraus gequollen ist. Mit ihrem ganzen Herz haben sie sozusagen ihm alles vor ihm alles hingeschüttet, hingeworfen. Und ihr Begleiter, dieser Fremde, der mit ihnen in ihrer Mitte geht, der macht dasselbe jetzt mit der Wahrheit. Er schüttet jetzt die Verheißungen im Alten Testament, die schüttet er jetzt alle vor ihnen aus und mit diesen Verheißungen verbunden auch sein Herz. Verstehst du das? Sie schütten ihr Herz vor Jesus aus, damit er ihr Weg wird. Und er schüttet jetzt sein Herz vor ihnen aus, im Sinne von den Verheißungen im Alten Testament, damit er ihre Wahrheit wird. Und dabei zitiert er seine Verheißungen gar nicht so anders, wie das auch die jüdischen Fachleute tun, nicht wahr? Die ja sich auch an die Überlieferungen gehalten haben. Die jüdischen Fachleute, die haben ja gedacht, der Messias, der würde erst einmal den Tempel bauen und also den Tempel krönen und würde Jerusalem wiederherstellen und so würde dann das Reich in Israel aufgestellt werden. Jesus dagegen hat sich ja den Zöllnern und Sündern gewidmet und holte die sozusagen in sein eigenes Kabinett. Natürlich ist das ist ja für mich auch verständlich, das ist ein Novum gewesen für Israels Fachwelt. Die haben gesagt, nein, wie kann das sein? Der holt ja die Zöllner und Sünder herbei, also das kann nicht der Messias sein. Wir wollen den Sabbat halten, möglichst gründlich, und wollen das Gesetz halten, möglichst gründlich. Das waren nicht alles nur Heuchler und so, sondern die haben das teilweise auch ganz ernst gemeint, Nikodemus und andere. Und jetzt macht aber Jesus, geht Jesus einen völlig gegenteiligen Weg. Und diese Blindheit unter den, Blindheit meine ich jetzt nicht abwertend, dieses Unvermögen der Theologen, die haben sich ja damals, das hat sich damals auf die ganze Fachwelt irgendwo ausgedehnt. Und ich denke schon, dass Menschen, die wirklich im Herzen die Wahrheit suchen, so ganz tief innen, dass die auch auf Jesus gestoßen sind. Das glaube ich allerdings. Nicht wahr? Also die haben damals ja durch diese ganz anderen Erwartungen haben sie dieses Denken von Jesus gar nicht verinnerlichen können. Und das gibt es heute auch. Das gibt es heute auch. Ich habe Menschen kennengelernt, die einfach gerade aus der Anthroposophie heraus, die einfach ein ganz anderes Denken haben und für die geht von vornherein eine Jalousie zu, wenn man etwa ihnen deutlich macht, dass der Mensch von der Gnade her lebt. Also das merkst du einfach dann, wenn du in das Leben von solchen Menschen hineinsprichst. Du kommst aus dem Hintergrund des Heiligen Geistes, geführt vom Heiligen Geist, und redest dann sozusagen in eine Welt hinein, die das einfach gar nicht verstehen kann. Und so kommt es dann auch, dass die Bibel mit allen Verheißungen ist das einzige Fachbuch, das Laien besser verstehen als Fachleute. Auf dem Emmausweg spricht Jesus natürlich auch mit diesen zwei, die da sind, und natürlich sind die ja auch blind. Sie erkennen ja Jesus auch nicht, der neben ihnen ist. Aber sie würden liebend gerne Jesus erkennen, wäre er doch nur nicht vor zwei Tagen gestorben. Und das haben sie dann sicher Jesus auch gestellt, und es wird ja auch deutlich im Text, nicht wahr, dass sie dann so im Sinn nachgefragt haben, warum hat dann der Vater das zugelassen, dass die Menschen Jesus zu Tode brachten, auf den wir doch so sehr verehrt haben und auf den wir gehofft haben. Alle Hoffnungen haben wir auf ihn gesetzt. Warum hat der Vater das zugelassen? Da hättest du Jesus sehen müssen. Da hat er sich geradezu ereifert und hat gesagt, was seid ihr für Toren? Wie sollen Menschen Gottes Wege durchkreuzen können? Musste denn nicht Christus leiden und eben dieses Leiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Hat er nicht immer wieder von seinem Reich gesprochen? Dann muss doch sein Kreuz einen Platz haben, einen ganz entscheidenden Platz haben in seinem Reich. Aber das war nicht leicht zu verstehen für die beiden. Nicht? Und da muss vielleicht auch mal zu dir einer kommen und muss dir mal sagen, dass auch dein Kreuz, das Gott in dein Leben hineingelassen hat und wo du keine Antwort weißt, dass das Kreuz sein muss in deinem Leben. Und sei nicht enttäuscht, wenn du einfach auch Jesus fragst, Mir geht es auch so, dass ich frage, warum? Ich sehe keinen Sinn da. Und der Herr sagt, ich sag dir es nicht. Das gehört zu deinem Kreuz, dass du es nicht weißt. Kann dir auch so gehen. Wenn du das einfach weißt, dass das zum Leben gehört, zum geistlichen Leben auch gehört, dann schaust du wieder vorwärts. Und dann kommt wieder Sauerstoff in dein Herz hinein. Und so geht der Begleiter also dann Schriftstelle für Schriftstelle mit ihnen durch. Alles, was über Jesus ausgesagt hat, bei Mose angefangen, zu David und Jesaja, sein Leiden ist ja schon den Propheten so nahe geworden, so nahe durch den Heiligen Geist, dass sie in Ich-Form gesprochen haben. Denk nur an Jesaja, wo er über den leidenden Gottesknecht spricht. Da ist der Prophet vom Geist Gottes so tief angesprochen worden, dass er in Ich-Form, wie wenn er das wäre. So sagt er, sie haben meine Hände und Füße durchgraben und meine Kleider haben sie geteilt und er war der Allesverachteste, voller Schmerzen. Und da geht er dann über in die andere Form. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesaja hat ihn sehr wohl geachtet, aber er identifiziert sich ja mit seinem Volk. Also in seiner Marter hat er alles erduldet und wie ein Lamm ist er zur Schlachtbank geführt worden. Ihn hast du aber nicht dem Tode überlassen, sondern du wirst es nicht gestatten, dass dein Heiliger die Grube sehe. Mensch, als der Fremde ihnen das ausgelegt hat, wie muss ihnen da die Schrift gebrannt haben? Solche Erfahrungen mit der Schrift, die sind nicht jedem gegeben. Die sind nicht jedem gegeben. Du bist dann zum Jauchzen erfreut oder unter Umständen auch bis zur Sprachlosigkeit erstarrt. Wenn das in dieser Weise geschieht, wie das mit Jesus und den beiden hier geschehen ist. Und so ist Jesus den beiden wieder uneingeschränkt zur Wahrheit geworden. Nur durch das ganz tiefe Berührtwerden von der Schrift. Jetzt preisen sie Jesus als den Lebenden in ihrer Mitte und haben keine Ahnung, dass er tatsächlich in ihrer Mitte ist. Aber sie erfassen Jesus zuerst als Weg, und jetzt als Wahrheit. Und sie merken nicht einmal, wie es dunkel wird um sie herum. Sie merken nicht, wie Emmaus vor ihnen liegt, wie die ersten Hütten da sich zeigen und wie der Himmel ins Abendrot hineingeht. Also wie wunderbar ist er ihr Weg geworden, wie wunderbar hat er ihnen die Schrift ausgelegt. Und so stehen sie jetzt vor ihrem Bistro, wo sie da hineingehen wollen und Jesus will sich also von ihnen verabschieden. Und sie bitten ihn und sagen, Herr, es will doch Abend werden und der Tag ist jetzt vorbei und komm doch mit uns hinein. Und Jesus kommt mit ihnen hinein. Und dann setzen sie sich irgendwo so an einen Dreiertisch, da sitzen sie dann, schweigend einander gegenüber. Ich glaube, das ist dieses Bild, Ich finde das Bild wunderschön, ein wunderschönes Bild, weil das so zum Ausdruck kommt, was in meinem Herzen auch so vor sich geht. Das musst du dir das mal vorstellen. Du sitzt jetzt mit zwei Freunden, sitzt du am Tisch mit deinen liebsten Freunden und Jesus in ihrer Mitte. Ich sage dir, das muss für mich muss das schon ein Stück Himmel sein, was dieses Bild zum Ausdruck bringt. Wenn diese zwei Emmaus-Jünger, Jesus ihnen gegenüber und ich als fremde Person gehöre dazu. So sitzen die jetzt da, müssen wir uns das vorstellen. Und sie haben also Jesus in ihrer Mitte, haben keine Ahnung, wer er ist. Redet einer, dann spürst du, das ist nicht er, der redet, das ist jetzt Gott, der durch ihn redet. Kämpft einer, dann spürst du, es ist nicht er, der kämpft, sondern der Geist Gottes kämpft in ihnen. Und wenn sie schweigen, dann ist auch nicht er oder sie es, die schweigen, sondern dann ist es einfach die, die, der, der Geist Gottes, der in ihnen ist. Also Paulus verkündigt das einmal mit seinen ganz klaren, nüchternen Worten und er sagt, Jesus in euch, also wir würden sagen, der Geist Gottes in euch, der wird so stark, dass das eine Verbindung schafft zwischen Menschen, wie das nur selten ist. Das gibt es nicht alle Tage. Und da lachen dann manche über uns, nicht wahr, und sagen, dann müssten ja diese Menschen tot sein, wenn ein anderer Geist in ihnen lebt, wenn ein anderer Mensch in ihnen lebt. Und Paulus sagt, ja, genau das ist es doch. Genau das ist es. Sie müssten tot sein. Nicht wahr, denn nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Verstehst du, wenn du das kennst, dann merkst du auch, wie er tatsächlich in dir wirkt. So sitzen sie in einer stillen Ecke, er bricht mit ihnen das Brot und er teilt es mit ihnen und er teilt auch sein Herz. Nehmt es, das ist mein Leib. Und weiter ist er nicht gekommen. Denn über dem zerteilten Brot erkennen sie mit einem Mal Jesu Hände. Ich weiß nicht, wie lange sie dann dort gesessen haben, wo jetzt Jesus ist rechts, da ist jetzt der Stuhl leer. Wie lange sie dann gesessen haben, wortlos vor dem leeren Stuhl. Jetzt wissen sie alles. Nichts kann uns mehr scheiden von der Liebe Jesu und von seiner Gegenwart. Das ist das Leben. Das ist das herrliche Bewusstsein. Christen, die nur sich selbst leben, die werden das so nicht erfahren. Noch in derselben Nacht sind sie dann zurückgegangen, so schnell sie konnten, nach Jerusalem. Ich war getrieben von der Sprengkraft seiner Gegenwart. Und wo sie hinkamen, da ist immer das eine gewesen, er ist da, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und als sie dann dort angekommen sind, hinter den verschlossenen Türen, da ist ein Jauchzen ausgebrochen. Sie haben gedacht, wir beide bringen euch die neue Nachricht. Jesus lebt, er ist uns erschienen auf dem Emmausweg. Da sagen die genau das Gegenteil. Sie sagen, nein, uns ist er erschienen. Offensichtlich, während er verschwunden ist, dort ist er in Jerusalem, in dieser verschlossenen Tür, ist er, also hinter dieser Tür, ist er ihnen erschienen und hat sich ihnen gezeigt. Und er hat sich auch den Zweiflern angenommen, dem Thomas, der einfach das nicht fassen konnte, ich kann den ja so gut verstehen, hat gesagt, komm mal her, Thomas, nicht wahr? Und jetzt beweise mal diesen Leuten, dass ich nicht mehr existiere, beweise das mal. Der hat sich auf den Boden geschmissen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Also mit diesem Herrn leben wir heute und wir wissen, er wird bald wieder kommen und er wird sich wieder so ähnlich zeigen. Wir sollten nur gegenseitig mehr uns auf ihn hinweisen, glaubwürdig auf ihn hinweisen. Das ist der wichtigste Priesterdienst, den wir tun können, dass wir immer wieder einander zusprechen und sagen, du, er ist bei dir. Glaube mir, er ist bei dir. Lass dir diese Gewissheit immer wieder, mehrmals täglich vielleicht, wenn es nötig ist, ins Bewusstsein rufen. Er ist bei mir. Du musst dich nur durchringen wollen, nicht wahr? Und innehalten wollen. Bitte, Herr, sei du jetzt der Weg in diesem Desaster, in dem ich bin. Oder in einem anderen Fall, sei du jetzt die Wahrheit, Herr Jesus, in dieser Zwietracht, wo wir keinen Weg mehr auseinander, also nicht mehr wissen, wie wir das Problem lösen. Oder sei du jetzt das Leben, Herr Jesus, da, wo man sich nichts mehr zu sagen hat. Bringe du Leben hinein. Du weißt, wir gehören dir, aber das Leben ist uns entwichen. Dass wir das merken und spüren und ihn hineinziehen. Er als als der Weg hineinziehen, wo Ausweglosigkeit ist, dass wir ihn hineinziehen in die Zwietracht, wo die Wahrheit einfach offenbar werden muss, dass wir ihn hineinziehen ins Leben hinein, wo das Leben entfleucht ist. Gewähre ihm jeden Tag in dieser Weise seine Gegenwart. Wenn du alles vergisst, dann nimm das mit.